Einen wunderschönen guten Morgen. Trema-Gemeinde, hallo. Wir sind wieder hier im Präsenzgottesdienst. Alle, die uns im Internet hören, hallo. Wir haben eine lebendige Gemeinde, klitzeklein, aber wir leben und Jesus hat den Leuchter bei uns stehen. Aha, das heißt ja nicht, dass wir perfekt sind, hat er ja auch in den Sendschreiben gesagt. Ich finde es toll, was ihr macht, aber ich habe auch ein kleines Problem. Und so spricht er auch zu uns und wir sind ehrlich und wir sagen, okay, Herr, hilf uns, dass wir das dann wieder auf die Reihe kriegen. Denn wir wollen wie Jesus werden, aber so wie er werden wir nie. Das werden wir nicht schaffen, habe ich das Gefühl. Gell? Wir kennen zwar viel aus der Bibel, aber das alles umzusetzen ist das Problem, wie Conny vorher auch schon gesagt hat. Ich werde heute über Berge sprechen. Berge. Also einmal, wenn wir da hinschauen, ich zeige jetzt nach Süden, dann sind da die Alpen. Das sind auch Berge. Ja, die sehen wir von hier nicht, aber da schneit es heute. Und dann gibt es Berge, die schon nicht mehr da sind. Würde ich sagen, Vulkane, die einfach mal outblown sind. Dann gibt es Berge, die es gar nicht gegeben hat. Die für unserem geistlichen Auge eigentlich nur da sind oder nicht mal geistlichen Auge. Und da gibt es Berge, die wiederkommen und es Berge, die was weiß ich alles. Und da fangen wir einfach mal ganz einfach damit an. Und ja, dazu muss ich vielleicht nochmal was erklären, dass ihr das überhaupt merkt, wo, in welche Richtung das geht. Wir haben einmal Berge, die prophetisch im Alten Testament angesprochen werden. Und die es noch nicht gibt. Doch, die es gibt, aber die nicht mehr da sein werden. Und dieser Prozess, dass ein Berg da ist und hinterher nicht mehr da ist, den greift Jesus im Neuen Testament auf und bringt ihn in unser geistliches Leben hinein. Dass den Berg, den du gar nicht siehst, der aber trotzdem vor dir ist, am Ende auch verschwindet. Und es ist ganz interessant, wie diese Verbindung kommt und wie es immer wieder hin und her geht. Und ihr werdet gleich merken, wenn ich bei dem einen bin und bei dem anderen. Aber wir lesen erstmal das Alte Testament und da haben wir einen Propheten, der uns etwas sagt. Conny, liest du uns bitte Sacharja, das Kapitel 4 und die Verse 4 bis 7.
4 bis 7. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach, nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel, Doppelpunkt, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du großer Berg, der du doch vor Zerubbabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schlussstein, sodass man rufen wird, Glück zu, Glück zu.
Das ist eine von 8 Visionen, die Sacharja bekommen hat. 8 glaube ich nicht, dann wird Jeschua gekrönt. Wir müssen erstmal überlegen, wer ist Zerubbabel und wer ist Jeschua, von denen auch da in diesem Zusammenhang gesprochen werden. Zerubbabel, wir nehmen mal an, dass es 538 vor Christus war. Und es gibt da allerdings einen Widerspruch, weil wir in Esra 1, Vers 7 bis 11 andere Zeiten haben. Und wenn wir aber mal sehen, wann das Ganze abgespielt ist, dann werdet ihr, wenn ihr schon den Namen übersetzt bekommt, Zerubbabel heißt Spross Babels. Ja. Zerubbabel. Das heißt, sein Geburtsort ist in der Zeit geführt, wo das Volk Israel weggeführt war. Und zwar bevor der erste Tempel gebaut wurde. Gell? Nee, der zweite ist jetzt. Der Tempel wurde wieder aufgebaut. Der erste Tempel ist ja immer noch da, wie der aufgebaut wurde. Der wurde ja nachher 70 nach Christus zerstört. In der Zeit bewegen wir uns, wo der erste Tempel wieder aufgebaut wird. Und das waren schwierige Zeiten. Und das lesen wir auch in Nehemia, wo sie eben gekämpft haben. Sie haben dann, was haben sie gesagt in Nehemia? Sie haben in der einen Hand das Schwert gehabt und in der anderen die Hacke oder den Hammer oder das Werkzeug, wo sie die Mauern gebaut haben. Weil wirklich die Leute verhindern wollen, dass dieses Jerusalem wieder der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut wird. Kommt mir doch heute irgendwie bekannt vor, gell?
Was haben wir denn für Pickel auf dem Tempelberg? Oh. Ja, eben, nicht? Die verhindern doch auch, dass da wieder was passiert. Und die Zeiten wiederholen sich immer. Es wird immer wieder das Gleiche sein. Okay, nein, immer wieder nicht. Das ist eben das. Und das ist jetzt ja gerade der Punkt, wo hier drauf angespielt wird. Aber bleiben wir noch weiter bei Zerubbabel. Er war also Königskind und der Letzte in der Davidschen Dynastie. Also er war nicht, wir müssen jetzt da aufpassen, er war kein Mann von Babel, der nicht zu den Israelis gehörte. Er war schon er gehörte zu den Israelis und hat mit Jeschua den Tempel aufgebaut. Und Jeschua ist auch wiederum einer, das ist der Sohn von Jozadak. Und wenn wir heute auch so ähnlich kennen, in Spanien auch Leute, die heißen Jesus. Also wir müssen da aufpassen, dass das nicht Jesus ist, der da mithilft, sondern dass das Jeschua ist, nämlich der Sohn von Jozadak, der auch im Exil geboren ist und ein Geistlicher auf der geistlichen Linie, also war ein Priester. Und zu dem spricht jetzt der Sahaja und spricht den Zerubbabel an, dass dieser Berg wird zur Ebene. Und das lasse ich mal so ein bisschen stehen, das knistert dann ein bisschen. Da kommen wir nämlich noch her, was da mit gemeint ist. Jetzt haben wir erstmal Zerubbabel und wir werden uns jetzt mit einem Text befassen, spannend, der in diesem kleinen Büchlein steht. Ich werde einen kurzen Text vorlesen. Du hast den, ja, Richard, guck, du hast letztens diesen Mann auch schon zitiert.
Ja.
Er ist Spurgeon, heißt er. Und Spurgeon, ich hab hier noch mehr. Charles Haddon Spurgeon. Er hat von 1834 bis 1892 gelebt. Das ist ganz wichtig. Das ist kein Mann von gestern, der ist von vorvorgestern. Und der schreibt etwas, was heute genau so wichtig ist wie alles andere. Und das möchte ich euch jetzt vorlesen. Vorher müssen wir allerdings den Vers noch haben, Conny. Das ist der Sahaja 14, Vers 9. Um den geht es nämlich dann.
14, Vers 9.
Nee, das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig.
Vers
4. Nein, Vers 4. Wir sind immer, ich hatte den Namen jetzt rausgesucht. Entschuldigung. Wir sind auf Vers 7. Der Berg von Zerubbabel, der zur Ebene wird. Und da haben wir den Text schon gelesen. Entschuldigung, das nehme ich nochmal zurück. Den 14,7, den kriegen wir später. Der Berg ist jetzt von Spurgeon angesprochen. Ich lese den Spurgeon-Text aus diesem kleinen Buch, Kleinod göttlicher Verheißung. Und die hat er für jeden Tag geschrieben, ohne Jahreszahl dazu. Es ist nur das Datum drin. Und dieser Text, den ich hier lese, der ist von gestern. Gell? Aktuell. Passt also alles genau da zusammen. Und ich muss ehrlich sagen, wir kommen nachher auch noch zu den Losungen, die passen auch. Also, Text Original Spurgeon ließ ich vor. Es mag heute ein Berg von Schwierigkeiten, von Traurigkeit oder Not auf unserem Weg liegen und die natürliche Vernunft mag keinen Pfad über ihn hinweg oder durch ihn hindurch oder um ihn herum erblicken können. Dann lass den Glauben hereinkommen und gleich wird der Berg verschwinden und zu einer Ebene werden. Aber der Glaube muss erst das Wort des Herrn hören, Doppelpunkt, Anführungsstriche, es ist nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr, Anführungsstriche. Diese große Wahrheit muss im Mittelpunkt stehen, wenn wir die großen Schwierigkeiten des Lebens, wenn wir ihnen entgegentreten wollen. Jetzt sind wir plötzlich auf einem ganz anderen Berg, merkt ihr das? Bei Sahaja ist es wirklich der Ölberg, kommen wir nachher noch dazu. Aber hier, den gibt es ja, den gibt es heute. Ja? Und bei Spurgeon, was er zitiert, im Sahaja 4, Vers 7, ist es also ein Berg, der vor uns steht, der unsichtbar ist. Und dazu haben wir jetzt einen Text in Markus 11. Markus 11, und zwar die Verse 20 bis 25. Da haben wir etwas, was in die Suppe geschüttet wird, wo dann umgerührt wird und wo wir eigentlich uns fragen, da gehören viele Sachen gar nicht rein. Da sind viele Sachen, wo ich sage, wie können die zusammengehören? Aber das werden wir nachher am Ende sehen, wie wohlschmeckend dann diese Suppe doch noch ist. Conny erst.
Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief: Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte: Habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt.
Ja, merkt ihr was? Bei Zacharja war wirklich der Berg da, von dem er sprach. Und Spurgeon hat den Zacharja genommen und hat übergeleitet auf den Berg, der hier im Markus 11, Vers 23 ist. Denn das ist der Berg unserer Probleme, die wir manchmal vor Augen haben können. Muss nicht immer sein, aber manchmal ist der Berg so groß, dass wir gar nicht in die Welt schauen können. Und jetzt nehmen wir mal den ersten Block. Sie gingen am Morgen wieder da vorbei. Jesus und seine Jünger waren drei Tage am dritten Tag in Jerusalem. Sie waren ja noch länger da, das geht ja aufs Passafest hinaus. Und am dritten Tag kamen sie wieder da vorbei, wo sie am zweiten Tag schon mal vorbeigegangen waren. Und Petrus wird hier genannt, also Markus zitiert auch den Petrus, also muss er das auch wirklich gesagt haben. Petrus sagt: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Wenn wir nochmal zurückgehen, dann kommen wir zu Jona, wo Jona auf dem Weg war und sollte den Untergang Ninives verkünden. Und das hat er dann auch gemacht, und dann hat er am Ende hat er sich schmollend unter den Rizinus gesetzt und wollte nicht mehr, weil Gott sagte, okay, du musst ja noch mal weitermachen. Und Jona hat gemault und hat sich dahingesetzt und hat Gott den Rizinus vertrocknen lassen, dass er wieder in der Sonne saß. Mhm. Gemeint, nicht? Aber er hat mit Jona halt was vorgehabt und hat ihn immer wieder dahin gebracht. Und wenn wir das jetzt sehen, das ist doch die Parallele. Gott hat den Rizinus verdorren lassen und Jesus hat den Feigenbaum verdorren lassen. Das Ganze ist natürlich so weit, dass es gar keine Auflösung dafür gibt. Es wird auch gar nicht mehr darüber gesprochen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wie überraschend es ist, was man auch im Evangelium, in den Evangelien erlebt, so hätte man doch hier vielleicht sagen können, Jesus hätte doch das Thema Feigenbaum Israel aufnehmen können, hätte darüber sprechen können. Warum ist jetzt das Schicksal von Israel, wir kennen es später bis heute, da ist immer wieder Vertrocknung und etwas im Weg gewesen, was wirklich auch für Israel bezeichnend war. Oder er hätte über den Ernst des Gerichts sprechen können, über die geistliche Frucht oder Fruchtlosigkeit. Und wie es möglich war, dass der Feigenbaum verdorrt ist, das hätte er ja auch noch ansprechen können. Und er kommt allerdings hier zurück auf eine Frage, die nicht im Markus angesprochen ist, lese ich noch vor, sondern im Matthäus 21. Da heißt es nämlich, die Frage, die im Matthäus 21 gestellt ist: Wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren? Fragezeichen. Petrus hat bei Markus gesagt, der Feigenbaum ist verdorrt. Aber in Matthäus 21, Vers 20, hat er Jesus direkt gefragt. Und da kommt jetzt, das ist ja überliefert, und da kommt jetzt das Thema Glaube und Gebet und die Konzentration von Jesus auf den Aufbau der Gemeinde und den neuen Bund dazu. Und wir müssen ja überlegen, er war auf dem Weg ans Kreuz und am Kreuz wurde der neue Bund gegründet. Das war ja, er wusste es, kein Mensch sonst. Und dieses Wissen um das hat ihn natürlich hier zu einer Aussage gebracht, weil er gesagt hat, wie passt denn das dazu? Auf diese Frage hin hat Jesus gesagt, hab Glauben an Gott. Boah, Überraschung. Ich finde es überraschend. Und wir wissen doch, dass immer wieder Dinge angesprochen worden sind von Jesus. Glaube ist doch bei ihm immer das zentrale Thema gewesen. Wir haben x Bibelstellen, die ich hier zitieren könnte, die wir aber alle jetzt nicht lesen werden. Und dieser Glaube, den Jesus gepredigt hat, ist ja nun nicht kein x-beliebiger Glaube. Und da gibt es ja viele auch zu der Zeit damals schon, die also alles Mögliche glaubten und was nicht an Glauben war, wie Jesus ihn hier zitiert hat. Und der ungebrochene Glaube an Gott, den Vater, ist hier von Jesus in den Raum gestellt worden. Dass Jesus durch die Aussage hat, Glauben an Gott, eigentlich genau das zum Ausdruck bringt, was für uns heute auch ganz wichtig ist. Haben wir das vorhin nicht auch schon gehört? Genau das haben wir doch schon gehört. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der wiederum etwas, wo eine Zensur beginnt. Und um die große Aussage, die jetzt kommt, schon mal vorzubereiten, schiebt Jesus einen Amen vorweg. Also da ist schon mal der zweite Umbruch in diesem Vers, wo wir, ich habe vorhin von der Suppe gesprochen, wo das alles reingerührt wird, die am Ende dann doch super gut schmeckt. Diese Fortsetzung ist eigentlich auch wieder unglaublich und auch eine Überraschung. Denn jetzt sagt Jesus das mit Amen eingeleitete Wort, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen würde, heb dich und werf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glauben würde, dass das, was er sagt, geschieht, dem wird es zuteil werden. Die Betonung liegt auf nicht zweifeln. Amen. Nicht zweifeln kann der nur, der mit Gott ganz und gar einig ist. Denn da gibt es keinen Platz mehr für Zweifel. Und das bedeutet, wenn wir jetzt auf die Auslegung gehen des Markus 11, 23, auch nicht, dass wir so ein bisschen mal ausprobieren. Kratzen wir doch mal ein bisschen an dem Sockel von diesem Berg, vielleicht bewegt er sich ja dann. Der Glaube muss da sein, der muss ein Nichtzweifeln haben und der Berg ist weg. Brauchen wir das für unser Leben? Ich schon. Ja. Wie viele Berge haben wir schon stehen gehabt? Und die sind alle weg gewesen und wir schaffen auf diesen Berg, der im Augenblick vor uns steht. Weil immer ein Berg da ist. Der Teufel will uns immer einen Berg hinstellen und er tut es ja auch. Bloß den sehen wir nicht, aber der schafft uns diese enorme Problematik, die wir immer sehen, wenn wir da sagen, wie geht's jetzt weiter? Mir kommt plötzlich so ein Bild. Kannst du dir vorstellen, dass wir über einen Riesenberg hinweg mussten, indem wir nach Tremosine kamen? Und wie sind wir da hingekommen? Durch einen verschlungenen Weg im Innern des Berges, bis wir dann oben waren. Das ist letztlich so, dass wir in der Welt das machen können. Da kommen wir auf den Berg durch Tunnel und Berge und Brücken und alles, Straßen. Aber was will Gott? Dass dieser Berg weggeht. Und damit ist nicht das Gebirge von Tremosine gemeint, sondern es ist wichtig, dass der Berg unserer Probleme, den wir vor uns haben, auf die Seite geht. Und dann müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht in diese, nenne ich das mal, geistliche Kraftmeierei gehen. Boah, diesen Berg schaffe ich schon. Gell? Diese Leute kennen wir ja auch. Und wenn du dann mal hinter die Fassaden guckst, dann sind die sowas von zusammengefallen, weil die Problematik, die auf sie zukommt, dass sie die gar nicht beherrschen, dass sie gar nicht wissen, wie sie da rauskommen. Und diese Aufforderung, eigentlich das zu tun, ist eine Einladung für die, die es noch nicht haben, mit Gott eins zu werden, dass Gottes Allmacht zum Tragen kommt. Denn dadurch sehen wir sie ja erst. Ist euch das so klar? Dieser Berg, der plötzlich kein Berg aus Stein und Geröll ist, sondern der Berg der Probleme, der liegt Nacht für Nacht auf uns, wenn wir nicht dagegen angehen und der Teufel freut sich darüber und sagt, haha, endlich habe ich sie soweit. Dann steckt da noch einen dahinter und einen davor und einen daneben. Nein, wir müssen wissen, wir müssen mit Gott einig sein und weg ist der Berg. Wir müssen wissen, wenn Gottes Allmacht zum Tragen kommt, dann müssen wir wissen, dass nur Gott Berge versetzen und Bäume ausreißen kann. Das müssen wir wissen. Wir müssen es nicht selbst versuchen und alle weltlichen Schritte dagegen zu gehen, sondern wir müssen wissen, dass das alles nur mit Gott möglich ist. Und die alten Christen wussten das genau, von diesem Berge versetzenden Glauben. Und es ist eine Ausnahme. Das möchte ich aber noch wirklich in den Raum stellen. Nicht jeder kann das. Das Berge versetzende Gebet ist eine Gnadengabe. Und die musst du haben. Du musst die Zuversicht haben. Und wenn jemand kommt, der die nicht hat, dann musst du ihm die geben. Ja, es ist so. Die Gnadengabe ist wichtig, 1. Korinther 13, Vers 2. Kleinmütig sind wir, verzagt sind wir, trostbedürftig und froh, wenn jemand anders für uns glaubt. So schieben wir doch was weg. Ich muss euch allerdings dazu sagen, trotzdem sind wir Gottes Kinder dann. Er verlässt uns ja nicht. Conny hat vorhin von den Spatzen gepredigt im Opferwort. Wenn er schon sich um die Spatzen kümmert, dann kümmert er sich auch um uns, wenn wir kleinmütig, verzagt und trostbedürftig sind. Aber wir müssen wissen und daran festhalten, ein Glaube, der sich ganz Gott hingibt, mit diesem Glauben können wir wunderbare Dinge erleben und können diese Berge wegschieben. Das müssen wir lernen. Und wenn wir in dieser Zeit leben, dann müssen wir viel mehr noch immer wieder darauf aufmerksam machen und für uns selbst auch das in Anspruch nehmen, dass wir die Möglichkeit haben, Berge zu versetzen. Wenn wir es nicht alleine kommen, setzen wir uns in der Gemeinde, in der Gruppe und wie auch immer zusammen und beten, dass diese Berge weggehen. Wenn du einen Berg hast, komm her und wir schieben ihn gemeinsam weg. Wir holen das Rollbrett und stellen ihn drauf. Ist er weg. Das rumpelt, kann ich dir sagen, wenn so ein Berg zusammenbricht. Und du bist froh, dass er weg ist. Haben wir Berge?
Ja.
Ja. Oh, ja. Natürlich haben wir Berge. Und die müssen weg. Und dazu brauchen wir den Glauben. Und dazu müssen wir nicht zweifeln. Und darüber müssen wir wissen, dass wir mit Gott einig sein müssen. Und da müssen wir hinkommen. Wenn wir da noch nicht sind, müssen wir da hinkommen. Und jetzt haben wir wieder das andere, wo wir diesen anderen Punkt, jetzt schwenke ich wieder zurück auf die Vision von Sahaja, jetzt kommt der 14,4, wenn du uns den mal lesen kannst.
Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird.
Der Ölberg, da konntest du stehen und da wird ins Meer gehen. Du kannst vom Ölberg, ich habe schon drauf gestanden, du kannst vom Ölberg das Tote Meer sehen, beziehungsweise den Bereich des Toten Meeres. Es liegt ja etliche hundert Meter unter dem Meeresspiegel. Und wenn jetzt hier etwas von Spaltung des Ölbergs gesprochen wird, dann wo sind wir dann? In der Endzeit. Das wird passieren, da wird wirklich dieser Berg ins Meer gehen. Und das ist das, was wieder hier von Sahaja als Vision bekommt, um das neue Jerusalem, was weiter bestehen wird. Aber der Berg wird ins Meer gehen. Und das ist das Ende der Welt. Das ist die Herrschaft Jesu. Das ist sein Kommen. Und das ist ganz wichtig, dass er das hier wiederum einmal uns als Werkzeug an die Hand gibt, indem er sagt, der psychisch, physisch vorhandene Berg, der muss weg, damit wir ein Glaubensleben führen können, damit wir im Glauben vorankommen, damit wir überhaupt mit der Gemeinde vorankommen. Das ist doch das, der Jesus hat doch, im Fokus hat er doch die Gemeinde in dem Moment. Passa ist ja bald, wo er weiß, was mit ihm passieren wird. Und deshalb schärft er seinen Jüngern ein, passt's auf. Die Probleme dürfen euch nicht töten und die werden kommen. Du hast vorhin von Worten gesprochen, die man freimütig und ohne furchtlos sagen kann. Paulus vor dem Hohen Rat fiel mir da ein. Gott hat zu ihm gesagt, Jesus hat zu ihm gesagt, was er sagen soll. Und er hat überlebt. Er ist ohne Furcht da reingegangen. Und das ist wichtig, wenn wir jetzt hier diesen Ölberg sehen, wo irgendwann Jesus draufsteht und wird ihn spalten und wird ihn ins Meer schicken. Diese Facetten, die in diesem wenigen Versen vorhanden sind, sind so so unterschiedlich, dass sie am Ende gar nicht zusammenpassen. Aber wenn man das große Bild des weiteren Verlaufs eigentlich sieht, dann weiß man, wo das hingeht. Und jetzt kommt die nächste Zäsur. Jesus greift den Anlass mit einigen Sätzen zum Anlass, jetzt über das Gebet zu sprechen. Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, dann wird es euch zuteil werden. Das passt ja nun wieder mal nicht da zusammen. Das ist wie so ein Flickschusterwerk, denkt man erstmal. Ist es aber gar nicht. Und dieser Grundsatz, den Jesus dort aufstellt, den können wir auch wiederum, wie wir vorher schon gesagt haben, durch das ganze Wirken von Jesus beobachten. Ich habe jetzt hier drei Punkte, die fürs Beten zum Zuge kommen. Beten. Der erste Punkt, das Beten als umfassendes Gespräch mit Gott. Komma. Das umfassende Gespräch mit Gott, das geht dem Bitten voran als ein spezielles Gespräch mit Gott. Und dann können wir bitten, was aus dem Gespräch vielleicht von Gott sogar erklärt wird, was wir erkennen, wofür wir bitten sollen. Es gibt Situationen, die wir haben besonders beim Israel-Gebet, wissen wir manchmal nicht, wofür sollen wir eigentlich beten. Ja, wir müssen, wofür sollen wir bitten? Wir sollen beten mit Gott, das heißt mit ihm sprechen und ihm unsere Unfähigkeiten manchmal auch hinlegen und sagen, hey, wir wissen eigentlich gar nicht weiter, was sollen wir eigentlich beten? Und dann sagt Jesus und Paulus auch, wir sollen in Zungen beten, dass wir dann überhaupt mit Gott in eins sind und dann erklärt er uns vielleicht, was Sache ist. Nochmal, um es ganz klar zu sagen, das Beten als umfassendes Gespräch geht den Bitten voraus. Beim Beten kann uns Gott korrigieren, dass wir auf Bitten verzichten, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Er kann uns sagen, hör mal, also den Ferrari, den du da haben willst, der passt nicht zu deinem Dienst, da kriegen keine grünen Kisten rein. Ist immer so mein Witz, den ich mache. Nicht? Aber das ist etwas, wo wir erkennen, dass unsere Bitte nicht unserem Plan entspricht, den er in Epheser 2,10 hat. Denn die Wege sind vorbereitet. Wenn er sagt, jetzt bittet er um was, das passt ja gar nicht in diesen Weg rein. Und den Weg kenne ich, aber den kennt er noch nicht. Vielleicht erklärt er uns das dann. Und dann sprechen wir mit ihm und sagt, hast du eigentlich mal überlegt, wo du hin sollst? Geht ja noch weiter. Der zweite Punkt ist ein Bitten, dass man sozusagen Gott nur mit der 112 anruft. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dazu für diese Bitten gehört die Verheißung in Markus 11, 24 nicht. Das ist keine Notrufnummer. Denn wenn ihr nochmal zurückgeht, es ist wirklich eine Einstellung, mit Gott fest verbunden zu sein und ohne zu zweifeln, das zu tun. Merkt ihr, wie das plötzlich wieder zusammengehört? Okay? Das sieht erst so aus, als wenn es einzeln da steht, aber es gehört zusammen. Und eine nur als Notnummer ihn zu benutzen, ist nicht. Es muss die Grundeinstellung passen, dass wir wirklich sagen, wir zweifeln nicht, dass wir diesen Berg ins Meer kriegen. Nehmen wir das mal mit. Okay? Ist nicht einfach. Das Dritte, wo aber Beten und Bitten im Einswerden mit Gott erfolgt, da erleben wir wunderbare Glaubenserhörung. Dann wird es euch zuteil werden, steht da. Beten und Bitten müssen zusammengehören. Lass uns da mal zukünftig darauf achten, dass wir wirklich beten. Wir machen es nachher, wir praktizieren es im Anschluss mal, dass wir wirklich beten und dann vielleicht merken wir aus dem Gebet plötzlich, hey, jetzt haben wir eine Bitte. Und die bitten wir dann in Jesu Namen. Amen. Hier möchte ich nochmal daran erinnern, dass die Gebete, Glauben der Menschen auf dreierlei Weise von Gott angenommen werden. Das Erste, Gott kann genau das geben, was wir erbeten haben. Und sogar über Bitten und Verstehen hinaus euch dazu geben, heißt es im Wort. Er kann da noch mehr tun, dass wir überrascht sind, was eigentlich da angekommen ist. Habe ich alles schon erlebt, dass wir sagen, hey, oh. Das Zweite ist, Gott kann uns anstelle des Erbetenen etwas anderes geben, das aber viel besser zu unserem Weg ist, den er, hatte ich eben schon gesagt, nochmal zu Epheser 2,10, den er vorbereitet hat. Dass er uns sozusagen sagt, ja gut, du möchtest das, aber hast du das mal überlegt? Er spricht er ja mit uns, er sagt uns das ja. Er sagt, ja, Batsch, das musst du jetzt so machen. Nein. Und warum macht er das nicht so? Warum sagt er, ja, also hör mal Peter, jetzt geh mal zu, ich hab dir das schon 100 Mal gesagt und jetzt musst du das endlich mal begreifen, dass du das so machen musst. Und du bittest immer das und ich will dir das geben, jetzt habe ich aber endlich keine Lust mehr. Arbeitet Gott so? Nein. Gott arbeitet in Liebe und er wird es uns 100 Mal sagen. Und das ist etwas, wenn er uns an einer Stelle etwas anderes geben wird, was besser ist. Halleluja. Plus wissen wir das manchmal noch gar nicht, dass das besser für uns ist. Wir denken, was ist das jetzt? Ich bitte um das und wir kriegen das. Und dann sagst du, oh wei, was mache ich jetzt? Und wenn du rückblickend schaust und sagst, wenn ich das nicht gekriegt hätte, wäre ich heute nicht hier. Interessant, ne? Jetzt gibt es noch einen wichtigeren Punkt, der dritte. Gott kann Nein sagen. Nee, mache ich nicht. Gott kann Nein sagen, weil er genau weiß, wenn ich ihm das gebe, dann wird ihn das nicht vorwärts bringen. Und sein geistiges Leben wird dann weniger werden und er wird im Glauben abfallen oder weniger im Glauben werden. Und das alles ist gemeinsam von Gott ein Gebet und ein Hin, also ein Gott, ich fange nochmal an, Gott wird nie über unsere Gebete weggehen. Er wird immer dazu Stellung nehmen. Er wird immer auch dazu etwas sagen. Der Heilige Geist ist ja da, wir haben ja den Heiligen Geist. Und er wird uns immer sagen, manchmal auch betrübt, dass er sagt, Mai, jetzt muss ich dem Peter das sagen, er hätte doch so gerne das gehabt und ich muss ihm sagen, dass es da lang geht. Und nach 8 Jahren sage ich, boah, toll, wenn ich das damals nicht gemacht hätte. Gell? Das sind so Dinge, die musst du in deinem eigenen Leben eigentlich sehen, wo es hinweggeht und wo es ankommt. Und die Antwort, die Gott uns gibt, die ist immer aus seiner absoluten Liebe für uns heraus geprägt. Es ist immer die Liebe zu uns. Das müssen wir sehen. Deshalb ist das, was ich eben nur so vorgemacht habe, das ist nicht Gott. Gott ist ja kein Mann mit weißem Bart und Baseballschläger in der Hand. Für die Christen nicht. Hallo. Vielleicht für die anderen schon. Okay? Aber da will ich nicht auf eingehen jetzt. Nur, es kommt alles aus seiner Liebe, die uns eben immer gewiss ist. Ist es so? Gottes Liebe ist uns immer gewusst, weil er uns immer, immer, immer liebt, auch egal, was wir tun. Und wenn wir den größten Mist machen, Gott liebt uns, weil er uns da wieder rausführt. Und er zeigt uns den Berg, wenn wir Mist gemacht haben und sagt, schieb ihn mal ins Meer, du kannst das. Und wenn nicht, dann schickst du mir mal Leute, die mit mir beten, dass wir diesen Berg gemeinsam wegkriegen. Jetzt kommt wieder eine Zäsur, jetzt kommt wieder was anderes. Und es ist wieder ein weiterer Gebetsgrundsatz. Und wenn ihr steht und betet, dann vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergeben, gebe eure Übertretung. Boah, jetzt, wo geht's denn jetzt hin? Ja, genau dahin. Jesus hat auch diesen Grundsatz, wie vorher schon die anderen, die ich auch zitiert habe, alle mehrfach ausgesprochen. Wer anderen Menschen nicht vergeben will, dem vergibt auch der Vater im Himmel nicht. Und wenn er nicht vergeben kann, dann soll er Gott fragen, warum kann ich nicht vergeben? Und Gott wird ihm erklären, wie er das machen kann, wie er das anfassen soll und was er tun kann. Manchmal ist es ganz wichtig, Gott spricht manchmal, da denkst du eigentlich gar nicht, dass irgendwas im Raum steht. Plötzlich sagt er, hast du da mal drüber nachgedacht? Aus Liebe, damit das nicht im Weg steht, damit deine Bitten nicht erhört werden. Ja? Und wenn wir zum Beispiel aus Bitterkeit kann manchmal ein Nichtvergeben stehen. Nein, denke ich. Das ist so schlimm. Kenne ich auch. Aber du merkst plötzlich, wie dein Herz weich wird und dass du dann sagst, ich vergebe ihm. Also Gott kann uns das Vergeben können schenken. Und da dürfen wir nie... Wir müssen praktisch so von hinten anfangen. Gell? Wenn wir Unvergebenheit haben, dann können wir das alles, was ich euch vorher erzählt habe, vergessen. Wenn wir aber vergeben, dann können wir auch überlegen, dann können wir zu dem Berg sprechen und dann kann der Berg auch weggehen, wenn wir jetzt keinen Notruf machen, sondern wirklich mit Gott einig sind. Ich roll das mal ganz so von hinten auf. Merkt ihr? Und dann passt das wieder alles zusammen. dann ist dieser Vers einfach zusammenhängend. Interessant, Conny hat heute Morgen gesagt, da fehlt ja ein Vers 26, das ist gleich da. In der Bibel gibt es keinen Vers 26 von Markus 11. Das hört bei 25 auf, geht mit 27 weiter, weil, am Rand ist das natürlich abgedruckt, aber interessant, du guckst erstmal, warum fehlt der? Ne? Und dann, ja, guck rein. Und dann ist da in dem Vers 26 steht nämlich genau das Gegenteil drin. Wenn du aber nicht vergibst, dann kann Gott dir auch nicht vergeben. Und das ist im Grunde der Umkehrschluss von dem, wenn du vergeben hast, dann kann Gott dir auch vergeben. Und das finde ich, ist deshalb haben die den einfach weggelassen und er war urschriftlich auch nicht dabei. Und eigentlich kann der Vers 26 nur das unterstreichen, was also vorher schon gesagt worden ist. Ich komme jetzt fast zum Schluss und möchte, Richard sucht noch den Vers 26. Kannst du nachher bauen, ich habe die Bibel da, er ist wirklich nicht drin. Und es ist lustig, nicht? Wenn man das sieht, schaut man erstmal. Halten wir drei wichtige oder das Wichtigste aus Markus 11, 20 bis 25 fest. Erstens, Jesus nimmt den verfluchten Feigenbaum zum Anlass, über Glauben und Gebet zu sprechen. Darin dokumentiert sich seine Konzentration auf den Aufbau der Gemeinde in seinen letztlichen irdischen Tagen. Er hat das große Gewicht und wir sind heute in dieser Verantwortung, 2000 Jahre später, dass wir genau das begreifen, wofür die Gemeinde da ist, wofür ein Zusammenhalt in der Gemeinde da ist, dass wir das nicht über Bord kippen. Und ich möchte keine Kritik üben, aber in vielen Kirchengemeinden, da fällt mir diese Bonke, dieser Bonke-Film, wo die auf dem Schiff sitzen, wo sie alle so mit festlichen Geschirr und alle im feinen Zwirn sitzen und dann kommt der Kapitän und sagt, da ist ein Frachter draußen, der ist in Seenot, wir müssen da die Leute retten. Und dann sagt der Leiter dieser Gruppe, die da sitzen, auf jedem Tisch liegt eine Bibel, also gut gemacht, sagt er, wenn bei diesem Wetter draußen ist es nur ein Gangster oder Verbrecher, dem machen wir nichts und dann essen sie weiter. Okay? Merkt ihr was? Das hat Bonke als Film gedreht, ne? Lassen wir es mal so stehen. Zweitens, der Glaube, das zweitens kommt zu dem Punkt, dass wir die wichtigsten Punkte aus Markus 11, 20 bis 25 nochmal zusammenhalten. Das erste war, dass der Feigenbaum, der verfluchte Feigenbaum Jesus dazu bringt, über Glauben und Gebet zu sprechen. Zweitens, der Glaube an Gott und an Jesus ist eine zentrale Bedeutung in der Gemeinde. Ach so, muss es auch scheinbar noch was anderes geben, ne? Aber bei uns nicht. Drittens, wer im Glauben lebt und mit Gott einig ist, erlebt wunderbare Gebetserhörung. Wollen wir das haben? Wollen wir eine Gemeinde sein, auch wenn wir klein sind? Ich denke schon. Und wesentlich ist, dass solche Gebetserhören sind die Bereitschaft, anderen Menschen zu vergeben, sonst können wir selbst keine göttliche Vergebung in Anspruch nehmen und das Ganze wird uns blockiert sein. Das ist fast das Ende. Und das Ende, so wie es interessant, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, ist die heutige Losung in Matthäus 7. Und der Herr ist gütig, eine Feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen. Das ist aus Nahum 1, passt genau zur Predigt. Die Verse habe ich später erst gelesen. Also ich bin immer wieder überrascht, wie der Heilige Geist wirkt, dass das alles passt. Und jetzt habe ich zum Schluss noch, möchte ich, Conny, dass du den Zacharja 14,9 liest. Den 14,4, das war der Ölberg, der gespalten wird. Das war die Vision, nicht? Und jetzt haben wir Zacharja 14, Vers 9.
Und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige.
Interessant, gell? Wie das zur Losung heute passt. Jetzt möchte ich euch zum Schluss wiederum für den heutigen Tag, für den 26. November, den Text, nicht den ganzen Text, einen Auszug aus dem Text von Spurgeon vorlesen, der so wunderbar ist. Herrliche Aussichten, schreibt er, wenn man das hört, gell? Das ist nicht der Traum eines Schwärmers, sondern der Ausspruch des unfehlbaren Gotteswortes. Alle Völker sollen den Herrn kennen und jedes Menschengeschlecht seine gnädige Herrschaft anerkennen. Heute sind wir noch weit davon entfernt. Wo beugen sich Menschen vor dem großen König? Wie viel Empörung gibt es noch? Wie viele Götter und wie viele Herren gibt es auf Erden? Wie viele verschiedene Vorstellungen von ihm und seinem Evangelium finden wir sogar unter denen, die sich Christen nennen? Eines Tages aber soll ein König sein, ein Gott, ein Name für den lebendigen Gott. Herr, lass das bald sein. Wir rufen täglich, dein Reich komme. Spurgeon ist 1892 gestorben. Das trifft heute genau zu. Wie damals auch. Heute umso mehr. Und ich möchte wirklich das so stehen lassen mit deinem Amen.
Amen.
Danke, Herr. Ja. So, wir verabschieden uns von unseren Zuhörern. Wir segnen sie, wünschen ihnen eine wunderbare Woche. Nächsten Sonntag haben wir ersten Advent. Ist das richtig? Erst
ja.
Dritter?
Ja.
Ja, nächsten und bald ist Weihnachten, gell? Okay. Gottes Segen. Wir freuen uns auf den nächsten Sonntag. Halleluja. Amen.